Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcast. Eurer sportwissenschaftlicher Content auf die Ohren beim, ich glaube, meistens Training oder letztens habe ich gelesen, jemand schrieb, endlich kann ich jetzt die Bude wieder putzen, eine neue Folge ist raus. Also am Ende haben wir auch anscheinend da einen Mehrwert.
Ja, das ist ja gut. Also das ist nur zu begrüßen, dass Leute ihre Bude mit uns aufräumen. Sagt mal Bescheid, wenn ihr nicht ganz durchkommt und ein Zimmer noch fehlt, dann machen wir längere Folgen. Haben wir eigentlich so. Soundcheck gemacht, Lukas? An der Stelle.
Ich sehe irgendwelche Balken, die sieht ganz gut aus. ja, ich höre unser Podcast natürlich nicht selbst, weil ich war im Gespräch meistens beteiligt, überwiegend. Ja. Und deswegen sieht meine Bude aus, wie sie aussieht.
Ja, siehst du mal. Geht mir ähnlich und auch gerade wieder jede Menge Zeug da rumstehen, ganz viel Radsportkrempel. War nämlich die letzten Tage wieder ein bisschen viel unterwegs und dann sammelt sich sowas immer an. Ja, was ging bei dir so? Hast du irgendwas Spannendes erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Ich kann dir ganz kurz vielleicht berichten, wie meine Videoidee von dieser Woche ins sprichwörtliche Wasser gefallen ist.
Ja.
Das kann ich vorwegnehmen.
Hat es hier geregnet?
Bisschen gestern, also am Dienstag. Das war meine folgende Idee. Wir haben ja letztens über die Heat Acclimatization gesprochen, Heat Adaption. Und meine Idee war, deswegen, wenn du hier umschaust, wirst du in diesem Raum auch eine Waage sehen, dass ich mich vorm Training...
Ich habe mich schon gewundert.
Manchmal sind so Sachen hier, da wundert man sich auch gar nicht mehr, warum...
Ich frage schon nicht mehr.
Ja, warum Dinge hier sind. Also eine Waage und ich hatte gar nicht die Intention, einmal mich vorher zu wiegen, versuchen adäquat mich mit Flüssigkeit zu versorgen bei einer Runde bei jetzt 36 Grad, wie es am Dienstag angesagt war, eine Runde zu fahren und dann zu gucken, wie viel Flüssigkeit man wirklich verliert. Weil wir haben letztens gesagt, 1-2%, da muss man schon langsam aufpassen und ich weiß genau, dass ich diese 2% Schwankung auch mal schon schnell hatte. Mhm. Deswegen wollte ich mal dieses explizite Vorher-Nachher wiegen. Es gibt von Jürgen Trupp so ein nettes Protokoll, wo man seinen Dehydrierungszustand noch mal ein bisschen quantifizieren kann. Da muss man gucken, wie viel habe ich zugeführt, ne, was habe ich vorher gewogen, ja. War ich vielleicht noch pinkeln oder so. Naja, und dann habe ich es extra geplant, weil der Montagabend waren schon 31 Grad. Montagabend um 20 Uhr. Dann dachte ich so, ja, der Dienstag wird noch wärmer, ist ja perfekt. Und dann bereite ich das alles vor hier und dann siehst du so eine kleine Regenzelle, die nur über Richtung Köln hinzuwandert. Da dachte ich so, ja, warten wir mal ab, bis diese Regenzelle weg ist. Ah, guck mal, jetzt ist sie gleich weg, perfekt, dann ziehe ich mich um. Jetzt ist das wahrscheinlich noch hot and hohe Luftfeuchtigkeit.
Humidity,
genau. Hot and humid, also noch schlimmer, was die Flüssigkeitsversorgung anbetrifft. Für mich eigentlich der perfekte Nährboden für meine Dehydration und das auch entsprechend in einem Video zu transportieren. Gehe raus und denke mir so, oh, das ist aber frisch. Ich habe Sommertrikot angezogen, weil ich ja davon ausgang, dass irgendwie es gleich warm wird. Es war auch noch angesagt, es wird gleich wieder 30 Grad werden. Ja, turns out, am Ende fahre ich irgendwie los, habe noch zwei arme Seelen getroffen, mit denen ich dann irgendwie Rad gefahren bin, in die Felder raus und habe dann festgestellt, ja, nee, hier wird gar nichts mehr gleich hier warm. Da hat sich auf dem Regenrad da auch wirklich eine Gewitterzelle nach der anderen gebildet. Also das kam nicht angeflogen, da war vorher nichts, da war alles voll. Wir waren nachher eingekesselt in einem kleinen, trockenen Bereich, bis sie festgestellt haben, dass sie wahrscheinlich nur das Auge des Sturmes waren und dann irgendwie unter Blitzen schnell nach Hause gefahren sind. Nicht so schlimm mit Tirona damals, aber schon tight und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Weißt du, seit Tagen wünscht man sich irgendwie auch mal ein bisschen Abkühlung und Erfrischung.
Und dann brauche ich falschen Zeit.
Und dann brauche ich einen Tag, wo es warm ist und dann springt das in zwei Stunden von 36 auf 23 Grad und mit 23...
Boah, ist so frisch 23 Grad.
Naja, wenn du dich auf 36 Grad eingestellt hast, mit 23 Grad konnte ich leider nicht viel anfangen.
Ja.
Naja.
Hast du dich nochmal gewogen danach?
Nein, ich war frustriert.
Na gut.
Das machen wir mal anders.
Also ist das Ganze völlig ins Wasser gefallen.
Ja.
Ja, wenn das der schöne Erlebnis seitdem war, seit dem letzten Freitag.
Ja, dann, das war...
Ist das bitter?
Ja. Es war einfach nur so, ich hatte mir so schön zurechtgelegt, weil diese Video-Idee war halt gut so und ich wollte es halt machen und ich werde es auch noch machen, aber ich habe es so schön zurechtgelegt und dann war es echt witzigerweise so, okay, wo kommt das jetzt her alles?
Ja.
Naja.
Schade, ja, ich habe das mit den Gewittern, ich war in Holland bei der Tour de France FAM.
FAM, würde ich jetzt immer noch sagen.
Du hast das im allerersten Jahr hast du das richtig gesagt und ich habe gesagt, hey, das wird doch anders geschrieben, aber du hast recht. Tour de France FAM, ich muss immer wieder überlegen und war da für die ersten zwei Etappen, da war es unfassbar heiß. Also ich habe das Gefühl, ich meine, das hatte die dann wahrscheinlich auch hier irgendwie an den anderen Tagen, aber ich habe das Gefühl, ich war dreimal am Tag duschen und habe trotzdem noch geklebt.
Ja.
Und war aber ziemlich cool. Weil das Event hat genau die richtige Größe jetzt. Also der Start in Rotterdam war sowieso, Rotterdam, erstaunlich coole Stadt, fand ich. War ich vorher noch nie.
Ah, okay, warst du nicht.
Und dann war es halt so, es war viel los, es gab extrem viele Fans an der Strecke, aber es war trotzdem noch so, dass die Stadt nicht komplett im Chaos versunken ist. Du hast trotzdem noch einen Parkplatz gefunden, du hast trotzdem noch ein Hotel buchen können und all sowas. Also war es total angenehm so von der Größe. Mhm. Aber du merkst halt schon krass, wie von Jahr zu Jahr zu Jahr diese Tour größer wird.
Ja, ja.
Also letztes Jahr, war ich am Start in Clermont-Ferrand, da war es noch so, ja, kommst du halt 10 Minuten vorher zur Startzielgeraden und kommst noch irgendwo in die erste Reihe. Das ist jetzt no chance. Also da ist halt richtig was los.
Holland und, aber auch ein bisschen auch frequentierter direkt, ne?
Auch frequentierter direkt, aber auch wenn man sich anguckt, so Olympische Spiele, war beim Frauenrennen ja auch relativ viel los. Stimmt. Nicht ganz wie beim Männerrennen, aber trotzdem. Und das ist ein Trend in die richtige Richtung. Das Racing ist, wenn man sich so die Etappen anschaut, zum Beispiel, ich meine, die ersten zwei Etappen haben wir ja schon gesagt, die waren halt ein bisschen, ja, was willst du da machen, ne? Ja. Ohne Wind ist das nicht sehr entertainend, wenn du dann da bei, keine Ahnung, 11 Höhenmetern auf der Etappe fährst, da kommt es halt zum
Sprint. Aber die legendäre Bergwertung wird auch.
Die legendäre Bergwertung wurde ausgefahren, ja. Das sah auch so ein bisschen aus, die ist ja da alleine vorne rausgefahren, die sah auch so ein bisschen aus, als wäre sie froh, dass du oben bist.
Ja, das ist richtig so. Habe ich aber auch gedacht. Die war auch
zäh aus.
Ja, und keine Ahnung, also ich an der Stelle hätte gejubelt.
Nee.
So eine kleine Faust so.
Nee.
Komm, 2 Tage Bergtrikot.
Ja, dann der Sprint. War natürlich krass. Alle hatten auf Lorena Wiebes gesetzt, wir auch. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, hättest du mich vorher gefragt, ich hätte wieder irgendwas anderes gesagt. Einfach nur, um zu gucken, ob was anderes passiert, aber ja.
Und dann ist es natürlich super bitter gewesen für sie als Holländerin, dass die andere Holländerin, die deine Hauptkonkurrentin ist, in Holland, in den Niederlanden, ist ja wahrscheinlich korrekter, in den Niederlanden das gelbe Trikot holt und beide Etappen gewinnt. Und beim zweiten Mal fand ich es interessant.
Das war wenig,
Da siehst du eigentlich, die hat was wieder gut zu machen für den Tag vorher und geht so ein Ticken zu früh los und
voll mit.
Geht dann halt ein und du denkst dir so, ja, du siehst die Psychologie dahinter, was da in dem Moment halt.
Das hätte sie auch ganz anders gefahren, wäre sie jetzt die erste Etappe gewonnen. Die hätte den Sprint ganz anders
gefahren. Die hätte viel cooler da einfach abgewartet.
Ja, ja.
Und und genau andersrum ist so, Charlotte Kuhl gewinnt die erste Etappe und denkt sich halt so, ja gut, also fährt auch mit einer anderen Mentalität und gewinnt das Ding dann halt.
Weißt du denn genau, weißt du es im Nachhinein, ich weiß nicht, ich hatte das auch noch von oben gesehen, die spinnt die Kette ab, hat die sich da irgendwie bei der anderen Fahrerin aufgehangen?
Bei der ersten Etappe.
Ja, genau, bei der ersten Etappe.
Bei der ersten Etappe ist eine andere Fahrerin in ihr Schaltwerk gefahren.
Okay, also doch.
Ja. Und dann war die Kette, glaube ich, also das Schaltwerk war, glaube ich, ab.
Ja,
wenn ich
es
richtig im Kopf habe. Okay. Obwohl, Schaltwerk ab, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall in die Schaltung reingefahren hinten und dann war nichts mehr mit Sprinten.
Okay.
Und dann hast du da halt 2 Etappensiege hintereinander von Charlotte Kuhl.
Ja.
Und Top 3 auf der 2. Etappe auch 3-mal Niederlande. Also Kuhl, Wiebes und Voss. Und im Zeitfahren gab es dann nicht eine krasse Überraschung, aber es ist schon überraschend, dass Demi Vollering das Zeitfahren auf der flachen Strecke gewinnt. Und dann halt auch so mit 5 Sekunden Vorsprung, was halt ein großer Zeitabstand war da bei der ganzen Geschichte. Also war ein guter Start, war ein gutes Entertainment, war logistisch auch cool, dass die Etappe 2-mal in Rotterdam startet und dann die anderen Sachen waren nicht weit weg. Also die erste Etappe endete halt in Den Haag, das waren 25 Kilometer.
Für Zuschauer sehr angenehm dann.
Super angenehm, du konntest ein Wochenende da, oder nicht ein Wochenende, sondern Montag, Dienstag da verbringen und dann hast du da 3 Etappen gesehen.
Ja.
Und dann gestern fand ich die Etappe ziemlich cool. Also war ein entertainendes Rennen.
Ich habe gestern auch schon gemeint, als ich die Übertragung gesehen habe. Interessanterweise, also logischerweise, aber auch interessant, wenn man sich die Dynamik so anschaut, wir haben auch immer relativ früh die Leaderfahrerinnen auch irgendwo relativ schnell, nicht ganz alleine, aber was Unterschied ist, wir haben nicht so viele Leadouts an irgendwelchen Anstiegen, wie man es vielleicht auch bei der Tour de France der Männer gewohnt ist, was das die Sache immer so offen macht. Das finde ich eigentlich mal ganz geil. Also wir sahen ja schon gestern, dass Demi Vollering auch irgendwo schon so ein bisschen, nicht auch aus der Reserve gelockt war, aber sie musste natürlich agieren. Die hatte jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich lasse ein Team von vorne fahren, sollen die alle mal springen, sondern du bist richtig schnell, gerade auf so einem Kurs, was wir gesagt hatten, in dieser Position, du musst auch mit agieren, du kannst nicht einfach nur abwarten.
Ja, genau, es ging ja Côte de la Redoute los im Prinzip, also da habe ich zumindest erstmal was gesehen. Da ist ja dann schon Phoenix de Koenig richtig krass von vorne gefahren. Da konntest du schon sehen, dass Brooke Peterson irgendwie so dachte, ja, können wir jetzt mal langsam schnell fahren. Die fuhr erstmal so unten rein, schon so 2 Meter vor der Gruppe. Und dann.
Soll ich dir Daten dazu geben?
Ja, mach mal. Ich habe die irgendwo gesehen.
Ich habe hier vom Puck gerade die Strava-Daten offen. Also komplette die Kut mit 5 Minuten 20, 16,8 km/h, 334 Watt Average, 341 Normalized. Bei 55 Kilo sind das 6,1 Watt pro Kilo. Geht er unten rein mit, erst noch verhalten mit 330 und dann springt sie mal kurz auf 420 Watt hoch, lässt mal ein bisschen Gas stehen und dann oben raus merkt man halt dieser Part, wo sie langsam richtig aufgezogen hat, dann hat die teilweise 500 Watt auf dem Tacho, ne?
Ja, und das ist halt im Prinzip, war es jetzt auch nicht all out, also, weil sie war offensichtlich eine der stärksten Fahrerinnen da, aber das Feld kommt relativ geschlossen noch, also in der größeren Gruppe so über die Kuppe. Das sind jetzt nicht nur die drei gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, sondern das waren schon irgendwie noch ein paar mehr Fahrerinnen.
Ja, da war noch eine größere Gruppe. Aber die letzten 2,5 Minuten von der Kurt.
Genau, das wäre auch noch interessanter zu hören.
Genau, Ramp-Up war wirklich 6,7 Watt pro Kilo. Also hinten raus, letzten 2 Minuten 20, bei 6,7 Watt nochmal richtig aufgezogen. Das siehst du auch richtig. Die geht halt mit 85 über die Kuppe drüber.
Und das war solide. Und danach hast du im Prinzip schon gesehen, okay, die hat auch noch Bock weiterzufahren.
Ja.
Dann selektioniert sie ein bisschen raus. Dann hat Phoenix die König mit Pauline Royakas, die dieses Jahr schon echt stark fährt. Die ist letztes Jahr, davor ist sie bei Canning gefahren, hat die nichts hinbekommen gefühlt. Mhm. Und jetzt fährt die eine extrem starke Saison. Und dann geht's in den
Gott
nächsten.
Gott, der Forsch.
Ja, und da muss ich sagen, Da habe ich schon das erste Mal gedacht, was macht Cassia nie wieder mal da? Weil die fahren unten rein, Vollering attackiert so ein bisschen, aber die fährt die ganze Zeit daneben.
Ja.
So, ich verstehe das einfach nicht. Also ich nochmal, ich habe es schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, hier ist eine entertainende Fahrerin, macht den Sport sehr interessant, aber meine Güte, möchte die Frau denn keine Radrennen gewinnen? So, und das fängt da an, wo sie halt dann die ganze Zeit so daneben fährt, wo ich dachte, fahr einfach dahinter, guck, wie lange die schnell fährt und wenn die aufhört, schnell zu fahren und du noch schneller fahren kannst, dann fahr halt vorbei.
War das der Moment, wo die Bonussekunden verteilt wurden?
Ja, aber die Bonussekunden wurden ja viel später erst verteilt.
Ja, genau. Also ich habe auch erst gedacht, so wie das aussah,
war
das
so, jetzt fahren wir los?
Genau, und jetzt fahren wir für die Bonussekunden, weil du hast ja das Motorrad, das hinten gefilmt hat und normalerweise kennst du es ja, das zieht dann auf, indem man siehst du das Banner. Und dann zog das auf und das Banner kam halt
nicht. Kam halt irgendwie viel, viel später erst. Also das war ganz, ganz merkwürdig.
Ja.
Und die Merkwürdigkeit setzte sich dann fort, als es in den finalen Sprint geht, wo erst, muss man sagen, macht sie es richtig. Sie lässt eine Lücke um die Kurve, du siehst es aus dem Helikoptershot, und dann tritt sie an. Aber danach konnte ich mir eigentlich nur 600 Meter in den Kopf greifen. Weil das so das Typische ist, was sie immer macht. Die anderen beiden machen es perfekt. Die anderen beiden denken sich, also sie sprintet los und Puck Petersen guckt kurz zu Vollering und Vollering guckt Petersen an und die gucken beide so, ja, fährst du? Und
ja, aber das Schöne daran ist, was ich auch dachte in dem Moment, war, dadurch, dass Demi Vollering im Leader-Trikot ist und irgendwo so ein bisschen auch die Verantwortung irgendwo hat, klar, die muss jetzt, die kann auch pokern können. Ich meine, ihre Stärke kommt sogar noch. Sie hätte auch ein bisschen pokern können, aber du weißt, als Puck Petersen auf jeden Fall, ja, tendenziell müsste sie auch schneller agieren.
Genau, weil es ihre GC-Konkurrentin ist. Der gibst du auch nicht gerne irgendwie Zeitbonifikation oder du gibst ja nicht gerne noch 5 Sekunden Lücke oder sowas.
Deswegen fand ich das von Puck richtig smart, wie sie halt hinten saß und gesagt hat, komm, mach du mal.
Total cool gemacht. Ja. So sitzt da, Vollering fährt los und die fahren offensichtlich voll hinterher. Und in dem Moment dreht sich Cassia um, guckt die an, sieht, also die guckt ja wirklich sehr offensichtlich und sehr lange nach hinten so, sieht, dass die da sind eigentlich und tritt einfach von vorne nochmal an.
Entschuldigung, soll ich euch den Sprint anfangen?
Genau. Wie lange wollt ihr das Leadout haben? Tritt dann von vorne nochmal an, setzt sich dann irgendwie hin und dann, die bricht einfach nicht ab. Dieses Abort Mission, diese Funktion kam nicht. Und es war noch weit genug weg. Also du hast ja, die hat ja einen Antritt gemacht, du hättest es immer noch abbrechen können.
Ja.
Aber wenn die halt an deinem Hinterrad hängen, dann fährst du halt nicht weiter. Und dann hat sie, du siehst die mehrfach in dem Sprint ruckt die nochmal so los und sagt, ey, komm, jetzt nochmal mit mehr Power versuche ich die loszuwerden vom Hinterrad. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Nee. Du bist leider keine so schnelle Sprinterin und schon gar nicht, wenn die an deinem Hinterrad kleben.
Ja.
Und die anderen beiden hängen da und denken sich wahrscheinlich so, wie geil ist das denn?
Ja, das ist so.
Und irre, ne? Dann fahren sie halt ihren Sprint.
Vor allem dachte ich mir auch so, ja, du fährst mit Kurve, okay, die Idee war, sie kann
aber
halt.
Wirklich, das war wirklich gut gemacht. Ja, genau. So. Die Idee war, die Lücke ist da, ein Sprinterloch, dann gehe ich drüber. Ja.
Und vor allem, weil sie halt weiß, okay, ich habe nicht die schnellste Beschleunigung, ich kann es halt irgendwie nur so versuchen. Das heißt, entweder reißt sie halt die Lücke, weil die sich hinten angucken und das ergibt sich eine Chance oder halt eben nicht. Das war eine gute Idee. Aber danach hat sie wirklich folgend bis zum Ende halt hin da ihren 800-Meter-Sprint gezogen.
Ja, und das Krasse ist ja, die ist ja gar nicht weit weg am Ende.
Ja, eben.
Sondern die kommt halt mit so anderthalb Radlängen über die Ziellinie und denkst du so, das war ja super stark.
Ich habe gerade von Puck ja die Strava-Datei und das halt bei einem Tempo von hohen 50, teilweise einmal 60 km/h, dann halt 58. So, und da fährt die ganze Zeit von vorne in so einem Wiegetritt, wo du auch siehst,
das ist,
die ist muskulär sowas von gerade hinüber. Ja. Die fällt da so halb aus dem Gluteus, dreht da mal die Hüfte. Ich konnte sehen, wie es anfühlt,
wie
sie dir gefahren ist. Aber bleibt voll auf dem Gas von vorne.
Ja, naja. Und dann ist es halt so, also ich, ja, nochmal, das ist halt einfach echt immer wieder verwunderlich. Es ist, wie gesagt, eine entertainende Fahrerin und das ist super stark. Und ich möchte jetzt hier auch niemanden irgendwie in die Pfanne hauen. Und es fällt mir immer wieder auf, dass sie taktisch da einfach grundsätzlich gefühlt die falsche Entscheidung trifft. Und ja, schade fürs Canyon SRAM Team, weil das Physiologische hat darauf hingedeutet, dass die da dass die Etappe hätte gewinnen können. Ja. Nur leider auf die Art und Weise, da musst du schon Gott sein, damit du da irgendeine Chance hast.
Das von vorne zu zersprinten.
Das von vorne zu zersprinten, genau. Also ja, sehr, sehr, sehr schade.
Ja. Nee, das, gehe ich mit. Also ich hatte auch gestern gedacht, als ich gesehen hatte, ach, bin gespannt, was Lennart meint.
Ja,
weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir...
Ich habe auch so vielen Leuten dann auch wieder so Nachrichten bei Instagram bekommen, so, schon wieder. Und ja, mal gucken. Irgendwann wird sie wahrscheinlich nochmal den Hebel umlegen, hoffe ich zumindest für sie. Und dann würde sie wahrscheinlich auch nochmal viel, viel erfolgreicher sein. Mhm. Als sie das jetzt ist. Und ich finde es, ich weiß auch gar nicht, ob es so gut ist, die Leute feiern sie halt immer so krass für ihre Fahrweise. Und ihr kriegt auch, ich habe es gestern bei dem Discovery Plus Kommentar dann mal gehört und denke mir so, ist das überhaupt gut? Weil sie kriegt ja auch viel positives Feedback dafür und das hat sie auch verdient, weil sie entertainend fährt, aber ja.
Ja, ja, klar.
Gut, also das kann denen natürlich scheißegal sein, den Kommentatoren. Die denken sich, gut, besser, es passiert was, als es passiert nichts, dann feiern die, aber so als Team muss es unglaublich frustrierend sein.
Voll. Wir können sie ja prinzipiell feiern als eine tendenziell aggressive Fahrerin, ja. Aber man muss auch sagen, ist ja nicht das erste Mal. Das sind wirklich taktische, massive
Fehler. Ich hatte ja schon Angst, dass die am Start der Etappe unten in den Cowback reinfährt und sagt, ab in den Cowback-Modus und dann nach 20 Kilometern All-Out fährt.
Ja, also das ist ja, wie gesagt, also das ist ja nicht schlecht, dass sie das so macht, im Sinne von, es macht halt Spaß zuzuschauen, ja klar. Aber es ist irgendwie kein Vorbild für, wie man Rennen gewinnt, sondern halt eher ein Vorbild für, wie kann ich meine Ressourcen bestmöglich verschwenden.
Ja, und ich meine, das ist jetzt auch nicht so auf den Frauenrad bezogen, weil wenn du dir die Spitzengruppe, die drei anguckst, da haben zwei fahren ein perfektes Rennen, ne?
Ja.
Auch ein gutes Finale, so auf ihre Fähigkeiten. Und im Männerbereich gibt es genauso diese Leute, die fahren, wo du dir auch regelmäßig an den Kopf greifst und dir denkst so, Leute, also warum?
Immer ich hätte auch in dieser Situation hätte ich auch die Castaneda-Doma sein können, aber ich hätte dann irgendwann aufgehört. Das kann ich ja sagen.
Ja.
Dann hätte ich mir wahrscheinlich kurz sacken lassen, weil dann so, scheiße, es hat nicht geklappt. Dann fahren die anderen von mir.
Dann musst du hoffen, dass du noch weit genug ins Ziel ist, damit du den ganzen Bums nochmal machen kannst.
Irgendwie sowas, weil hätte ich gesagt, ach, scheiße, hat nicht funktioniert, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich irgendwie mich schone, keine Ahnung. Gut, lass die anderen kurz vorfahren. Wahrscheinlich dann in dem Moment zu viel sacken lassen, hab erstmal so ein Loch, so ein 3 Meter, was ich zufahren muss und dann bin ich erst am Windschatten und dann beginnt der Sprint, wo ich
weißt du, was krass gewesen wäre bei Puck Peters, als sie losfährt, hätte sie Vollering auch noch krasser einbauen können, als
sie
das...
Habe ich auch gedacht.
Weil da ist ja eigentlich so geil, du fährst vorbei und du fährst nur Halbgas und hältst sie so rechts neben dir auf Tretlagerhöhe, die kommt aber nicht raus, weil sie dann hinterher ist.
Und dann beschleunigen.
Und dann irgendwann, wenn du noch 100 Meter hast, dann... Also
gleichzeitig dachte ich aber in dem Moment so, als sie losgesprintet ist, ach cool, das ist echt schlau gemacht. Also
klar, die hat auch richtig Zug gehabt. Also das geht ja richtig nach vorne. Auf der anderen Seite, auch Vollering, der Sprint war echt nicht schlecht.
Ja, ja,
weil voll. Die kriegt sofort, also Puck Peters geht mit viel Lücke vorbei, mit viel Schwung. Und dann nochmal den Speed aufzubauen, ans Hinterrad zu gehen, sowas, das war auch ein starker Sprint. Und am Ende.
Und vor allem dieses Einbauen, aber fair einbauen, war echt, fand ich cool. Also, es war, und ich würde es eher als, nicht einbauen bezeichnen, sondern einfach taktisch gutes Timing, weil das war einfach die,
was du halt dann perfekt machen kannst, ist, du gibst halt nicht genug Druck. Du hältst dich auf erstmal so ein paar Millisekunden oder vielleicht eine Sekunde auf dieser Höhe und an Vollering Stelle denkst du dir so, scheiße, ey, ich fahre jetzt vorbei, ich muss ja hier raus.
Ja,
so,
ich muss hier raus.
Ja, genau.
Ich muss hier raus.
Ich muss doch die Etappe gewinnen.
Guckt euch mal wirklich auf YouTube an, das ist echt ganz cool gemacht.
Aus der Helikopterperspektive am besten.
Genau. Da kann man echt auch ein bisschen was lernen. Also jetzt im Nachhinein kann man sich hinsetzen und sagen, okay, und das ist auch gut, was du gerade sagst, weil es sollten viele machen, generell sich selber reflektieren im Rennen und halt auch die Möglichkeit, vielleicht auch auch aus anderen Rennen zu lernen. Und da sieht man es halt ganz gut. Schau dir an, wie dieser Sprint gefahren ist, was man hätte noch daraus machen können. Ja. Jetzt hat es am Ende zum Glück gewonnen, war auch nicht so nicht knapp. Das war schon nochmal gut. Ich hatte auch erst gedacht, dass Demi Vollering das Ding weggeschnappt hat.
Ja.
Aber ja, das ist, also Glückwunsch und freut mich irgendwie für Puck, die sehr gutes Rennen gefahren ist.
War der erste Sieg, erste Profisieg. Das ist natürlich keine schlechte Stelle, um den ersten Profisieg zu holen.
Kann man machen.
Und ja, ich bin gespannt, wie es heute weitergeht. Es ist ein bisschen wellig heute. Die Frage ist, kommt eine Lorena Wiebes damit drüber und kann die jetzt da ihre Revanche nehmen, es wieder gut machen sozusagen? Ich würde es ihr wünschen. Mhm. Und ja, es kann aber sein, dass es sich heute auch schon so ein bisschen rausselektioniert, dass es da tatsächlich aus einer sehr kleinen Gruppe wird, wo dann am Ende der Sprint rausgefahren wird.
Bin gespannt.
Genau. Grundsätzlich haben wir ja auch schon vorher gesagt, es ist ein sehr entertainendes Rennen.
Ja,
auch dieses Jahr wieder, bis auf die ersten zwei Etappen, aber ich meine, das lag halt auch hauptsächlich im Profil. Und
ja, vor allem auch, wie ich gerade sagte, ne, eingangs, dass die Fahrerinnen, die Leaderfahrerinnen auch relativ rasch irgendwie so ein bisschen alleine sind oder zumindest in der Verantwortung sind, dass man was macht. So macht das Rennen auch irgendwie entertainend. Es ist ein bisschen relativ rasch, auch gestern, das ist ja eine typische Klassiker-Etappe, aber es ist auch relativ rasch zu dem Punkt gekommen, dass es eine Klassiker-Etappe und diese Favoritenrollen gegeneinander fahren müssen. So.
Ja.
Da hast du noch vielleicht eine Helferin irgendwie mit dabei, aber dann
gibt es nicht so zwei, drei Superteams, obwohl du SD-Works hast, die so ein bisschen als so das Dominatoren-Team gelten, ist es ja schon so, dass die auch nicht unfassbar viele gute Bergfahrerinnen haben.
Ja, ja.
Also da wird es halt jetzt neben einer Niff Fisher Black schon ein bisschen eng im Hochgebirge. Und da könnte schon sein, dass man sie da ein bisschen herausfordern kann bei solchen Etappen.
Finde ich auf jeden Fall sehr cool, ja.
So, dann gehen wir von der einen Grand Tour zur anderen Grand Tour, würde ich sagen.
Rund um die Köln Düsseldorf.
Ja, rund um die Köln Düsseldorf. Ja, das haben wir vergessen.
da möchte ich einmal einsteigen und fragen, Lennart, ich bin nicht gefahren, aber was war los? Weil ich habe von den Powerfiles, die ich gesehen hatte bei Training Peaks als Coach, habe ich montags schön meine Planung rein. Und so guck ich mal bei den Athleten so rein, wie das Rennen gefahren wurde. Siehst du, typische Zackenkurve von einem Crit und dann hatte ich eine halbe Stunde Race.
Ja,
dann hatte ich
50 Minuten dann noch.
Ja, dann hatte ich irgendwie eine Dreiviertelstunde Pause und hatte ich nochmal 40 Minuten Race. Ja. Was war los?
Da gab es einen Crash. Ein Glück ist nichts Schlimmeres passiert, hat der Veranstalter gesagt. Es mussten aber drei Rettungswagen auf die Straße, weil da hat es halt einfach auf der Geraden geknallt.
Okay.
Das Lustige ist, ich habe gerade eben bei Rose Racing Circle ein Foto gesehen vom letzten Post. Er sagt hier, glaube ich, Janik Gieselmann, ich bin im Hintergrund zu sehen und ungefähr 5 Sekunden später hat es Innenfeld halt so richtig krank gescheppert.
Okay.
Es war, wir sind gerade so vorne raus, also hier, da habe ich schon gehört, so, ach du Scheiße. Es gibt da verschiedene Theorien, wie das zustande gekommen ist.
Verschiedene Theorien.
Und eine hat wohl angeblich mit dem Senna Gardena Salto zu tun. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur dann von verschiedensten Fahrern gehört, aus verschiedensten Teams tatsächlich, ja, schon wieder. Und aber ehrlich gesagt, so richtig weiß ich nicht, wie es zustande gekommen ist. Es ist, glaube ich, auch irgendwie, hat jemand gesagt, dass es ein Reifen geplatzt ist oder sowas durch ein Schlagloch. Und dann kennt man das halt da in Köhe, auf der Geraden. Du bist halt schnell und du fährst halt irgendwie relativ breit.
Ja.
Und dann hat es da halt einmal so komplett einmal quer geschossen. So. Und bis dahin war es eigentlich, ich meine, die haben Elite-Amateure und Amateure getrennt starten lassen. Die Elite, also wir sind zuerst gefahren und danach, keine Ahnung, wie viel Rückstand die dann hatten. Ob das 15 Sekunden waren, wäre wahrscheinlich schlau, es möglichst klein zu machen, aber dann sind die Amateure losgefahren. Wir hatten die dann relativ schnell auch eingeholt und überrundet. Nee, eingeholt.
Egal.
Auf jeden Fall muss man auch erstmal dann durch das Feld durch. Das war schon so ein bisschen kritisch, weil dann hattest du Überrundete plus dann das Amateurfeld plus dann uns und unsere Überrundeten und war so ein bisschen chaotisch. Und dann hat es halt irgendwann in dem Feld so ein bisschen, wurde es ein bisschen nervös und dann hat es da auf der Zielgeraden gescheppert und dann standen wir halt da 45 Minuten, bis es wieder losging. Dann, waren zwei Runden, wo so ein bisschen merkwürdig war mit den Beinen und nach so einem Sturz.
Wie
wieder
es,
losfahren, genau, ist das sagen, ein bisschen weird,
wie
natürlich.
Findest du das?
Also, ja, du stehst halt dann schon da 45 Minuten da und da werden Leute irgendwie in einen Rettungswagen gelegt und das ist halt nicht cool.
Ja, klar.
Und du denkst dir dann schon in den ersten zwei Runden so, du chill mal hier, bloß nichts riskieren und dann kommst du aber, also ich zumindest komme dann relativ schnell wieder in den normalen Race-Modus. Und ja, ich habe meine Strava-File noch nicht hochgeladen, habe ich eben gesehen, aber ich würde mir die auch mal nochmal angucken wollen, weil es war schon super interessant, wenn du die Kurven frei fahren konntest. Auch da auf dem Kurs konntest du das Leben echt leicht machen, ja, ähnlich klar, wie in Stotzheim. Da gab es halt, also da gab es halt, wenn du freie Schussbahn hattest, kommst du auf die langen Geraden mit so viel mehr Speed. Mhm. Ist ein bisschen wie Autorennen fahren dann, dass du so einen besseren Kurven-Exit hast, so einen besseren Kurven-Exit-Speed und dann tun dir die Geraden auch nicht ganz so krass weh. Und ja, an sich hat Bock gemacht, das Rennen zu fahren.
Und um die Kürze eigentlich auch kein Viereckskurs oder kein Rechteck, sondern lange Null.
Ja.
Wenn du es richtig fährst.
Mit einer kleinen Schikane auf der Gegenrand jetzt, weil deine Baustelle ist. Also du kannst da voll durchtreten, aber du musst halt trotzdem das Feld, macht so ein kleines Dings. Was ganz geil ist, glaube ich, für mich, weil mit diesem kleinen Knick tritt man manchmal nicht durch pro Runde. Also, also oder der Zug, der darauf ist, ist halt nicht ganz so heftig. Das heißt, du hast eine Gerade, die so ein bisschen leichter gefahren wird. Aber wenn du die Kurven auf die Geraden halt triffst, das ist halt so krass, dann macht er das, dann macht er die Gerade halt auch nichts. Ne? Aber wenn du die Kurve nicht triffst und du halt irgendwo mitten im Feld bist, dann ist es halt so das anstrengend.
Das war meine Rennen von letzten Jahr, wo ich dann auch gemerkt hatte, als ich dann halt schon erzählt, ne, als ich einmal berundet wurde, dann vorne war, dachte ich mir so, oh, jetzt ist es ja irgendwie doch ein bisschen angenehmer.
Ich habe noch eine Theorie zu meiner Übersetzung übrigens.
Was bist du jetzt gefahren?
Ich bin ja wieder Scrabble-Rad gefahren, also ich habe wieder ein 50er Blatt vorne gehabt, also ich fahre ja sonst ein 55er und ich hatte das Gefühl, so nachdem ich von 53 auf 55 bin, so richtig geil war es nicht, aber irgendwie manchmal der 55er Blatt war auch ganz cool. Mhm. Aber bei dem 50er Blatt habe ich jetzt das Gefühl, die Sprünge sind halt so ein bisschen kleiner.
Ja, ja.
Und das tut mir so ein bisschen, ich glaube, das tut mir ganz gut. Weil der Torque halt noch besser zu steuern ist, den du drauf gibst. Also.
Und du brauchst, also bei den seltensten Rennen in deinem Crit-Kalender
brauche ich einen 55er Blatt, merke ich auch gerade. Also mit langen Geraden in der Kö. Ich bin am Ende den Sprint gefahren, da war jetzt auch nicht mehr so viel in den Beinen zu holen bei mir, aber ich bin noch Fünfter vom Feld geworden und ich sag mal, also ja, das war ein bisschen eine Limitation in dem Sprint mit einem 50er Blatt, aber mit einem 53er Blatt ist das vollkommen in Ordnung.
Okay.
55 ist dann manchmal so ein bisschen viel. Dann schaltest du halt einen Dicker und dann hast du ein bisschen so, als wären die Gänge im Auto halt so groß und du gehst so von 3000 Umdrehungen auf so 1000 oder so. Dann denkst du so, und dann musst du erst ein bisschen hochdrehen. Und dieser Torque, das ist das Drehmoment, was du halt draufbringen musst, in dem Moment ist halt für meine Beine Gift im Auto. Ist wahrscheinlich auch Gift fürs Auto.
Wenn er so einen Stottern im Rennen hört, dann ist das Lennart, der gerade absäuft.
Ja, jetzt ja gerade nicht. Jetzt feinjustiere ich ja eigentlich die ganze Zeit so von 2100 Umdrehungen auf 1800. So, das ist ganz geil. Das ist so wirklich.
Ich habe auch eine Kleinigkeit verändert.
Ja, was?
Ja, ich habe Lennart gemacht. Ich habe meine Schuhe ein bisschen verstellt und muss sagen, fühle sich jetzt, das ist immer am Anfang so, oh, jetzt, ich habe die Schlüssel gefunden. Will ich gar nicht sagen, aber ich hatte letzten Tag gemerkt, dass wenn ich ein bisschen Kadenz fahren wollte, ich bin nicht auf 165 gekurbelt, aber ich bin ja mittlerweile auf 170er von in diesem Jahr, habe da schon einen Unterschied gemerkt, aber meine Schuhe waren noch so eingestellt, dass sie, bei Batterien gesagt, Schuhe gehen weiter nach vorne von der Pedale, du trittst mehr nach hinten und das bedeutet, gerade bei hohen Frequenzen, dass wenn du nicht schnell um diesen Totpunkt unten runterkommst und mehr Push betont dann runtertreten kannst, dass du dann auch so ein gerade wenn meine Muskeln ermüdet sind, so einen abgehackten Tritt bekommst. Das hatte ich halt gerade, wenn ich 100er Frequenzen aufwärts fahren wollte mit hohen Intensitäten, also Crit gerade oder sowas, dass es dann halt dieses Klack-Klack-Klack-Klack-Geräusch macht. Und dann weißt du halt genau, wenn du ein Klackgeräusch in deinem Tretumdrehung hast, hast du ganz kurz halt einfach keinen Zug auf der Kette.
Du hast ein Klackgeräusch im
Crit. Nicht immer, aber ich hatte teilweise, wenn mir die Beine zugehen, hört.
Okay, ja, gut, dann ist der, ja.
Aber da habe ich auch gemerkt, ich bin auch zu früh an dieser Stelle, sonst habe ich in Intervallen habe ich das auch nicht. Aber da hatte ich wirklich dieses scheiß Glacke und dann kriege ich meine Muskeln nicht mehr koordiniert.
Ja, das hört sich tatsächlich so an, weißt du, wenn ich das habe, wenn ich zum Beispiel auf der Rolle mal so einbeinig fahre,
ja, genau,
so eine Minute,
ja,
und so nach 30, 40 Sekunden bei der Minute merkst du immer so, dass die Ermüdung da ist, dann klackt das. Dann
und du solltest nicht beim normalen Tritt klackern.
Nee, auf gar keinen Fall.
Niemand sollte beim normalen Tritt klackern.
Das erklärt vielleicht so einiges, Lukas.
Weiß ich nicht. Also das ist ja auch nur dann, wenn meine Muskeln gefühlt, aber ich komplette
okay, es erklärt nicht einiges, aber es zeigt eigentlich einiges auf, dass deine Muskeln schon sehr am Limit sind an einigen Stellen.
Ja, ich glaube, es ist halt teilweise für meinen Tritt und meine Bewegung falsch beansprucht dann. Und wenn dann halt noch die Acidose dazu kommt, meine Muskeln sowieso stark übersäuert, dass man dann nicht koordinieren kann, dann hast du so einen Klack, 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 Klack. Und dann tritt dich halt vielleicht auch mit so einem Ochstritt wieder aus der Kurve raus.
Das ist interessant, ja. Geh mal auf 165er kurbeln. Es gibt keinen Nachteil davon für mich.
Ich muss erstmal, die Kurbel, die ich jetzt habe, will ich mit einer gescheiten Frequenz erstmal umdrehen können und dann können wir nochmal runtergehen.
Aus meiner Sicht, ich bin von 172,5 auf 165 und das war, hat eigentlich keine Adaption gebraucht.
Ja, du bist aber auch kleiner etwas. Du hast kleine kurze
Beine. Okay, aber du bist jetzt kein 1,90 Meter.
Nein, natürlich nicht, aber.
Mach mal. Kannst in der Kurve auch schön durchtreten.
Das ist irre. Das
ist ein Riesenvorteil.
Wann hast du die 165er-Kurbel gehabt das erste
Mal? Oh, schon richtig lange. Ich habe die 2019 das erste Mal drauf gemacht.
Ah, okay. Ich habe auch nicht letztes Jahr ja erzählt. Da habe ich ja diese blöde 100, ich glaube so 175. Nee, das hatte ich beim Botec. Nee, letztes Jahr hatte ich 172,5, genau.
Ja.
Und mit Garmin-Pedalen aber noch. Und ich weiß nicht, ich glaube, die sind vom Body etwas tiefer. Und ein bisschen klobiger. Das bedeutet,
hast du jede Kurve aufgesetzt?
Nicht jede Kurve, aber wenn du halt durchtreten willst. Das Problem war, ich bin ja in Düsseldorf hinter dir gefahren.
Haben die ungefähr ein Rennen lang haben die gescheite Sachen angezeigt, dann hast du die
Kurve
völlig wegfrittiert und dann haben die halt die ganze Zeit noch
den Body weggearbeitet. Bis noch diese blanke Achse da war. Ja. Nee, ich weiß nicht, in Düsseldorf warst du da, hast du richtig, also war gut Zug auf einer Reihe, als du die Gruppe irgendwie einholen wollten. Ich war hinter dir und habe echt im Moment immer zugeguckt, wie du getreten hast. Da dachte ich mir so, wieso kannst du jetzt schon treten?
Ja.
Das funktioniert nicht. Und dann war ich noch mehr under pressure, hab dann versucht, bin einmal kurz aufgesetzt und beim nächsten Mal, wie erzählt, habe ich so einen Gitterfuß berührt.
Habe ich auch auf der Kö.
Hast du einen Gitterfuß berührt?
Ja, das war so richtig so bam und ich dachte so, hui, das war knapp. Aber ich finde es auch interessant, dieses mit dem Treten, das ist ja, ich glaube, es gibt hier natürlich auch Stabilität so ein bisschen, bis es dir keine Stabilität gibt, wenn du früh lostrittst. Also wenn du in der Schräglage so ein bisschen trittst, vielleicht können mich jetzt hier ein paar Physiker können das ja widerlegen oder sagen, das ist Quatsch, aber beim Gravel ist es ja auch so, dass wenn du in der Kurve trittst, dass du tendenziell so ein bisschen mit dem Vortrieb, den du generierst, auch ein bisschen Stabilität reinbringst. Das geht aber auch nur, wenn du genau das richtige Maß an Power drauf gibst. Wenn du nämlich dann da voll antrittst in der Schräglage, dann rutschst du ja weg.
Ja, diesen hackeligen 105er Kadenztritt sollte man jetzt nicht haben aus der Kurve
raus.
Genau,
so ganz, Po ganz fein. Ist ein bisschen wie wenn du auf Schnee fährst mit dem Auto.
Ja.
So, dann musst du da so ganz, ganz dosiert schon das und Druck draufgeben. Wenn du zu viel drauf gibst, geht das Hinterrad weg.
Oder Beispiel, der Moment, wenn du mit dem Gravelbike irgendwie siehst, oh, da vorne wird sandig in so einer Kurve und du musst dann vielleicht um diese Kurve rum, Cyclocrosser kennen das vielleicht, aber da musst du ja auch ein bisschen auf dem Gas stehen bleiben, sonst kannst du safe davon ausgehen, dass du halt wegrutscht.
Ja, das war auf jeden Fall sowas, wo ich dann in dem Rennen dachte so, ja, merke ich gerade, dass das ein bisschen Stabilität gibt, aber übertreib's nicht, Junge, weil sonst liegst du hier gleich auf der Schnauze. Und das wäre das Letzte gewesen, worauf ich da jetzt Bock gehabt hätte. Dann haben wir dazu noch was zu sagen zu dem Rennen?
Ne, ich war nicht dabei, deswegen
fehlt mir. Wir haben mit Stoß gesprochen, das Finale, genau, Finale, drei Runden vor Schluss ist dann die Gruppe gegangen. War aber auch abzusehen, weil in dem Moment fährt dann Tobias Müller von Radnet los, der einer der stärksten Fahrer oder wahrscheinlich der stärkste Fahrer im Feld war. Plus auch der schnellste Sprinter. Der fährt dann los. Du konntest halt sehen, Michael Gießenmann hinterher, Simon von uns war mit dabei und dann, glaube ich, noch zwei, ein anderer. Und ja, dann war eigentlich schon klar, das ist jetzt die Gruppe. Dann ist erstmal keiner losgefahren. Ich war in der ersten Position im Feld und habe dann natürlich die Kurve ein bisschen langsamer genommen als normal und dann war die Lücke halt sofort da und dann hat sich halt drei Runden vor Schluss, denkt dann auch wieder so, nee, also jetzt fahre ich nicht mehr.
Ja.
Und dann war das Ding durch, die Gruppe war weg und
Was bist du geworden im Sprint dann noch? Hast du noch reingehalten?
Fünfter vom Feld.
Okay.
Das war dann Elfter insgesamt, glaube ich. Da muss ich Sechster vom Feld gewinnen.
Hat Nolli jetzt gewonnen?
Nee. Komischerweise nicht. Ja.
Liebe Grüße.
Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die nächste Grand Tour in diesem Jahr. Ich will jetzt endlich auf diese Vuelta zu sprechen kommen, weil die könnte ganz interessant sein. Und zwar Vuelta dieses Jahr, während ich hier gerade sehe, kurzes Update, Demi Vollering verliert heute 2 Minuten, ist gestürzt.
Was?
Ja. Vuelta dieses Jahr, mit dem Gedanken lasse ich dich jetzt mal hier so sitzen.
Also, war es wirklich jetzt?
Ja. Wird nochmal eine recht interessante Grand Tour, weil wer ist so der große Favorit bei der Vuelta, wenn du die Startliste anguckst? Und was wir gleich noch machen wollen, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ist auch nochmal so ein bisschen eine Einordnung, eine physiologische. Was bedeutet eigentlich die Vuelta? Warum ist die anders als andere Grand Tours und an welchen Punkten ist die ein bisschen anders? Aber Top-Favorit Vuelta, Lukas Löhr, Sie haben 10 Sekunden Zeit.
Ben O'Connor.
What?
Nein, also ich, keine Ahnung, also.
Oder wie die Franzosen sagen, quoi?
Quoi? Primoz Roglic hat die schon dreimal gewonnen, aber ich sehe ihn dieses Jahr da nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe ihn nicht oben auf dem Podium.
Du sollst nicht sagen, wie du nicht siehst, sondern du sollst sagen, wie du ganz oben siehst.
Naja, UAE und ich gehe mit.
Also alle drei Grand Tours dieses Jahr werden von UAE gewonnen, nachdem letztes Jahr alle von Visma, Elise Bike oder Jumbo Visma gewonnen wurden.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil überlegt, also die haben Adam Yates, Joao Almeida, ich weiß nicht, Brand McNulty, keine Ahnung, wie er gerade drauf ist, aber ich gehe mal davon
immer
aus,
gut.
Er fährt gut.
Wer gewinnt?
Haben die einen Leader schon ausgesprochen?
Sag jetzt, wer gewinnt, verdammt.
Adam Yates,
ja. Guter Tipp, würde ich auch sagen. Ist kein schlechter Tipp.
Ja, aber ich weiß nicht, ob er jetzt noch eine Tour vielleicht, keine Ahnung.
Ja, aber der andere, Joao Almeida, der ist ja auch die Tour gefahren.
Ja.
Ja, also der hat die gleichen Voraussetzungen. Dann hast du natürlich noch Isaac Del Toro.
Ja.
Who knows, was der Junge leisten kann.
Ja.
Sah jetzt so bei San Sebastian nicht überragend aus. Der war, glaube ich, noch lange in der Gruppe und ist dann halt völlig explodiert. Mhm. Aber ich glaube, der Kerl kann den typischen, ja, der macht das so, ich habe das Gefühl, UAE bringt immer wieder so einen jungen Fahrer zur Vuelta. Das war 2019 Pogacar. Das war 2022 Ayuso.
Ah, du meinst, das ist der nächste.
Und das ist dann, jetzt kommt, das machen die immer so. Ja, dann kommt der dahin, dann fährt er die Vuelta, dann holt er sich das weiße Trikot.
Und drei Jahre später gewinnt er die Tour.
Und er wird Dritter im GC. Und danach entwickelt er sich weiter und fährt dann keine Führung mehr am Col de Galibier. Nee, aber ich glaube, Isaac Del Toro ist viel zuzutrauen. Er hat nur das Problem, dass er halt ein super starkes Team mit sich da hat. Das heißt,
voll.
Del Toro kann jetzt gar nicht so sehr auf
Del Toro muss hoffen, dass Joao Almeida keine gute Rundfahrt hat, Adam Yates leider bedauerlicherweise stürzt, Brandon McNulty keine Form hat.
Warum muss Yates stürzen und Almeida hat keine
Ahnung, einfach nur ein Szenario.
Nee, aber es ist schon richtig.
Also richtig der viele Ben und Abers.
Ich glaube, dass sie ihn trotzdem ein bisschen aufs weiße Trikot fahren lassen, damit er so ein GC-Fahren auch mal erleben kann und auch mal um so ein Trikot fährt. Aber es ist eine brutal starke Truppe, du hast gerade schon gesagt. Also Almeida, Yates, Del Toro, Sivakov, Baroncini, Vine, McNulty und Soyer.
Boah.
Ja, das ist eine Ansage. Und dann hast du
Ganz kurz, ne?
Ja?
Wir haben dieses Jahr nach dem Giro gesagt, dass das ein heftiges Team war, die waren sehr dominant und haben dabei gleichzeitig in dem Atemzug noch genannt, dass das Tour-Team aber noch heftiger wird, was am Ende auch so war. Und jetzt gucken wir die Liste und können feststellen, dass es ein heftiges Team ist bei der Vuelta, die am Start stehen. UAE ist einfach unglaublich aufgestellt, was die GC-Fahrer anbetrifft.
Ja, das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass die da richtig eingekauft haben und kaufen halt auch immer die Top-Talente.
Ja.
Konkurrenz für diese Truppe bei der Vuelta. Sepp Kuss als Vorjahressieger. Keine Ahnung, wie er drauf ist, aber er scheint jetzt problemlos oder sorgenfrei durchs Training gekommen zu sein. Seit der Tour, wo er die Tour nicht gefahren ist, weil er vorher Covid hatte. Wout van Aert hat Freifahrschein und darf machen, was er will. Hat man schon gehört. Dann noch Racing Krauswijk, Affini, Walter van Baarle und Kian Uijtebroeks, der letztes Jahr auch schon Sechster, glaube ich, war bei der Vuelta oder Siebter. Achter sogar sehe ich gerade. Und aber auch nochmal den nächsten Schritt gegangen ist, glaube ich. Mhm. Und deshalb auch eine sehr, sehr starke Mannschaft am Start. Du hast eben schon Primoz Roglic angekündigt, der jetzt da an den Start geht, nachdem er aus der Tour rausgecrashed ist. Das gleiche gilt Alexander Vlasov.
Ja.
Auch das wundert mich ehrlich gesagt. Der hat einen Knöchel gebrochen gehabt, ne? Und das ist noch gar nicht so lange her. Und ich finde, so ein Knöchel ist schon irgendwie wichtig fürs Fahrradfahren, oder nicht?
Schon so ein Thema. Wann war das? Erste, war Gravel-Tappe.
Ja, genau, Gravel-Tappe. So neunte Etappe, glaube ich, gewesen. Das heißt,
also du kannst auch schlecht, glaube ich, weiter trainieren, wenn du halt so eine.
Ja, das meine ich ja. Das ist nicht sowas wie so ein Schlüsselbein, wo du sagst, ja gut, dann fixiere ich das halt irgendwie und fahre auf der Rolle, weil das ist ja so der Teil, der halt die Tretbewegung mit ausführt.
Ja.
Deswegen bin ich mal gespannt, wie fit der ist, wenn der am Start ist. Aber super, ich glaube auch nicht, dass Red Bull Goran Skoe da jetzt irgendwie Leute hinschickt, die nicht fit sind. Die werden schon irgendwie eine gewisse Form mit sich bringen. Das gleiche gilt für Roglic.
Würden nicht hinschicken, wenn sie nicht wüssten, dass er fahren kann.
Ja, und dann hast du noch Daniel Martinez, der natürlich Zweiter beim Giro war. Den sollte man auch nicht unterschätzen.
Movistar geht mit Enric Mas an der Spitze ins Rennen. Und Nairo Quintana.
Nairo Quintana,
fährt wieder.
Ja, wir können mal so ein bisschen weiter durch die ganzen, durch die Startliste rauschen, was so die GC-Leute angeht. Deswegen, ich finde es einfach sehr interessant. Du hast Top-GC-Fahrer, wo du nicht weißt, wie sind sie in Form. Ja. Dann hast du ein UAE-Team, was durchweg gut ist.
Ja.
Aber auch jetzt kein Pogacar, kein Vingegaard, also keiner von denen, kein Remco, keiner von diesen Leuten, die so ein bisschen über allen stehen.
Ja, ja.
Und dann hast du ganz viele Teams, die halt irgendwie eine Chance haben. Du hast Tiberi, der einen guten Giro gefahren ist bei Bahrain Victorious. Du hast Carapaz und Uran. Uran ist jetzt vielleicht auch ein Ticken zu alt, aber Carapaz könnte auch eine gute Vuelta fahren.
Landa bei Soudal Quickstep.
Landa bei Soudal Quickstep und dann noch einen jungen Fahrer, William Junior Leclerc. Leserf, wird glaube ich, ausgesprochen, der durchaus auch eine gute Grand Tour fahren kann. Du hast Max Poole bei DSM, der auch schon sehr schnell berghoch gefahren ist in diesem Jahr.
Die gehen auch mit dem als Kapitän quasi rein, ne?
Ja, und den kann ich eigentlich nicht so richtig von Oscar Onley unterscheiden, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Die beiden sind für mich einfach sehr ähnlich.
Ja.
Genau. David Goudou hat einiges wieder gut zu machen für Groupama. Ineos.
Guillaume Martin, aber so mit.
Ja, das Lokrad ist zu schwer.
Das mit dem Rad geht das nicht.
Dem Rad geht das geht nicht.
Einfach nicht.
Die schicken den auch nur zur Vuelta, weil die den jetzt richtig, genau, weil richtig die abhassen. So. Fahr du nochmal 3 Wochen mit deinem schweren Rad durch Spanien, Junge.
In den steilsten Bergen, die wir in Gronto eh haben.
Genau.
Fahr dann, ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber fahr so ein Angliru doch mal hoch mit diesem Fahrrad.
Genau. Dann Ineos mit Carlos Rodriguez. Und, nicht mit Egan Bernal, das war mal im Gespräch, dass der Egan Bernal auch fährt. Dann haben wir Little Track mit Ciccone, Theo Gegenhardt, Matthias Skelmose. Also auch nochmal 3 Leute, die sehr gut berghoch fahren können. Jake Alula geht wahrscheinlich mit Chris Harper, Eddie Dunbar und Filippo Sanna als Kapitäne rein und alle 3 können, wenn sie fit sind, gute GCs fahren. Also vor allem Eddie Dunbar ist letztes Jahr einen sehr, sehr guten Giro gefahren, fand ich. Und dann habe ich noch einen Geheimtipp bei Lotto Destiny mit Lennart van Eetveld. Der ist auch nicht so geheim, aber der könnte jetzt so mal seine erste Grand Tour so richtig auf GC fahren. Und dann haben wir bei Eastrap Hemetek, da bin ich sehr gespannt, auf Matthew Riccitiello. Das ist ein junger Amerikaner, den man schon kennt, der letztes Jahr auch den Giro schon ganz offensiv gefahren ist. Dann bei der Tour de l'Avenir letztes Jahr eine Etappe gewonnen hat, 4-time GC geworden ist. Das ist auch noch einer, den sollte man so ein bisschen als Außenseiter auf dem Schirm haben für ein Top-10-Ergebnis.
Okay. Wer ist dann, dann direkt die Frage an dich, wer ist die Überraschung der Vuelta? Also Überraschung im Sinne von ein Fahrer, der sich wie damals Pogacar rausgestellt hat. Also der jetzt so vielleicht auch für die weiteren, nicht nur für die Vuelta, sondern auch für das weitere Leben. Fürs weitere Leben, für weitere Radsportleben. Ja,
halt Isaac Del Toro ist das sicherlich.
Ja, den nehmen wir mal raus.
Den nehmen wir mal raus. Ja gut, das muss ich ja nochmal durchrauschen durch die ganze Liste. Ja, schwierig. Die Frage ist, wer ist so ein bisschen der Jay Vine, der DC Vuelta?
Genau, das meine ich ja.
So einen meinst du, ne?
Muss er nicht
ja immer
sein.
So, es gibt immer so 1-2 Leute, die gewinnen. Und es sind meistens Bergfahrer, die gewinnen so Etappen, so 2 Bergetappen. Ich glaube, Michael Storer war das vor ein paar Jahren mal. Ja, Jay Vine war das, der kam, glaube ich, in einem Jahr danach. Da sind so ein paar Bergfahrer, die dann da aus Ausreißergruppen richtig was abschießen.
Ja, genau.
Boah, wer das jetzt ist, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die Startliste ist gut. Die ist ausgeglichen, was irgendwie cool ist. Ah, ich habe noch einen bei EF, der Darren Rafferty, den könnte man auch mal im Auge behalten. Ich weiß nicht so genau, wie der dieses Jahr schon unterwegs war, aber der ist in den U23-Zeiten auch sehr, sehr schnell berghoch gefahren, hat den Giro de Valle d'Aosta gewonnen. Della Valle d'Aosta. ja, das ist auch noch so einer, den kann man da auf dem Schirm haben und vielleicht ist das genau der Fahrer, der so in der dritten Woche so in so ein paar Breaks gehen kann und nur was gewinnen kann. Dann hast du noch, wir haben Felix Gall bei Decathlon Arche de Serre, neben Ben O'Connor, den wir noch gar nicht genannt, den hast du genannt. Ich habe
den GC-Top-Favorit genannt.
Ja, da ist die Frage, schafft er nochmal ein Podium, bevor er wechselt? Schwierig, oder?
Ich glaube es nicht. Also, keine Ahnung. Also, Ben O'Connor hat mich dieses Jahr und letztes Jahr auch nicht überzeugt. Also,
ich glaube, das könnte eine echt geile Welter sein, weil er werden, weil ist da ja sind geil, so viele homogene, ausgeglichene. Da, für mich können hier aktuell ungefähr 20 Leute Top 6 GC fahren.
Und wir wissen ja faktisch, dass das nicht geht. Deswegen ist das ja spannend.
Der Lukas Wissenschaftler, ich hatte das kurz mal ausgerechnet.
habe ich festgestellt für euch, das geht ja gar nicht. Das ist wie wenn alle Teams sagen, kurz vorm Koppenberg, ja, ab nach vorne, Leute.
Genau.
Da so viel Platz ist ja gar nicht.
Ja, also das ist für mich eine coole Vuelta. Was Fahrer, die mir jetzt noch gar nicht so richtig ins Auge gesprungen sind, sind Sprinter. Da müsste ich jetzt hier nochmal durch die Liste durchgehen.
Ja, das ist auch typisch Vuelta, oder?
Auch typisch Vuelta. Da gibt es dann so Jahre wie bei der Vuelta, wo Matteo Trentin 5 Etappen im Sprint gewinnt.
Ja.
Wo das so der gefühlt der neue Gott-Sprinter ist. Und dann merkst du halt so, ja, ist zwar schnell, aber ist auch da nur Best of the Rest gewesen.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir haben Wout van Aert da, aber dieses Jahr irgendwie im Sprint war jetzt, also was heißt dieses Jahr, aber die Rennen in den letzten Monaten war jetzt im Sprint ja. Nicht so überlegen, seit dem Sturz. Kegan Gross haben wir bei
Alpecin. Oh ja, das ist natürlich eine brutale Maschine.
Weil Brian Cocard sehe ich jetzt nicht 5 Etappen gewinnen. Oder
ja, aber wenn ich mir die Startliste so angucke,
vielleicht
ich,
ja doch.
Ich übersehe hier bestimmt auch welche.
Ja.
Auf dem Schirm haben muss man einen Pavel Bittner.
Ja,
der
ja.
Jetzt 2 Etappen, glaube ich, gewonnen hat bei der Burgos-Rundfahrt. Der könnte auch genau in so einem Terrain, also du musst hier ja auch als Sprinter, musst du ein bisschen berghoch fahren können.
Aber korrigier mich, Kegan Gross kriegt da so 2-3 Hügel auch noch?
Ja, locker. Also, Kegan Gross ist eine ganz, ganz kranke Maschine.
Richtig, also ich hatte jetzt ja, was war das, die Short-Track-WM oder sowas, habe ich ein bisschen mal angeschaut, wo
Short-Track, genau. Nee, ich glaube, du verwechselst den mit mit Sam Gaze. Kann das sein?
Das kann auch sein.
Der ist ja Mountainbiker und
ja,
der Weltmeister. Aber Kegan Groves ja. Ist auch eine geisteskranke Maschine. Der hat bei der Vuelta Limburg Classic 2023, das ist praktisch das kleine Amstel Gold Race, der ist da als Solist angekommen. Der hat extrem viele Etappen abgeschossen bei der Katalonien-Rundfahrt. Der war beim Giro nie der Schnellste, aber der war auf einigen Etappen, die so ein bisschen profilierter waren. Auch, glaube ich, eine, wo es ein bisschen Strade-mäßig war. Da ist er halt vorne in die Gruppe gegangen. Die Gruppe hat sich völlig zerlegt und der war am Ende dann mit Alaphilippe und noch jemanden übrig, okay, bis sie dann wieder. Also, das ist einfach ein sehr, sehr starker Fahrer und der ist auch schnell. Und das ist so einer, wo ich sage, aus den eben genannten, also Cocard, Groves, Bittner ist, glaube ich, Kegan Groves noch der Schnellste. Mhm. Und ja, ansonsten muss ich jetzt hier wirklich nochmal schauen, dass ich hier niemanden übersehe. Weil da versteckt sich bestimmt noch irgend so ein Sprinter, wo du dann am Ende denkst, ah ja, klar, logisch. Ja.
Der wollte ich ganz kurz sagen, weil gerade eingefallen ist, dass du hast gerade mit Alaphilippe genannt, der bei San Sebastian wieder richtig gut einen rausgehauen hat, ne?
Ja.
Also kalkulierte Power hatte wieder Lanterne Rouge da rausgehauen.
Es ging ab, ne?
6 Minuten 43, 7,38 Watt pro Kilo.
Der ist auch da losgefahren, fand ich. Und dann war halt einfach nur noch einer am Rad. Und der dreht sich so um, so nach dem Motto, ich will jetzt gleich losfahren. Der hat so ein bisschen den Gas an und dann war schon niemand mehr da. Das war halt schon.
Das habe ich auch gedacht.
Not bad.
Das war richtig stark.
Da habe ich den Sprint aber nicht verstanden. Den die am Ende gefahren sind. Das war so ein Parallelsprint, also dass Alaphilippe nicht mal noch versucht, zumindest irgendwie neben den zu fahren, um so ein bisschen Windschatten zu bekommen.
Ja, aber glaubst du in dem Moment, also kann es halt sein, dass du...
Es war halt einfach zu kurz. Der hat sich gedacht, ich brauche jetzt auch gar nicht mehr rüberfahren.
Genau, weil dann geht die Zeit halt aus, weil dann ist auch wieder ein Weg, auch vorbeizufahren. Hast du auch schon mal gesagt.
Also nicht dahinter fahren, sondern zumindest, ich frage mich ja, du müsstest ja auch, wenn du ein bisschen versetzt dahinter bist, also so auf Tretlager, hast du ja auch eine Art von Windschatten. Wie viel Prozent du dir damit sparst und ob das dann wieder genug ist, um die Geschwindigkeit zu kompensieren. Jo, aber auf der Kürze.
Ja, es ist super schwer, weil du hast auch selber schon mal gesagt, bei manchen Sprints, wenn du halt auch einfach mal hinter bist, musst du auch erstmal diese 2 Meter Radlänge halt auch immer nach vorne erstmal wieder gut machen. Und das bedarf auch ein gewisses Geschwindigkeitsdelta, was du erzeugen musst, weil manchmal ist die Entscheidung in dem Moment so, ich habe jetzt nicht so schlechte Beine, dass ich irgendwo hintergehen müsste, weil dann wird es ein weiter Weg.
Ja.
Und dann bleibt man, glaube ich, auch irgendwie instinktiv auf der Höhe. Bis man hofft, dass der andere vielleicht crackt.
Es war einfach weird.
Ja.
Also es war auch ein sehr kurzer Sprint dann am Ende.
Ja.
Und deswegen wurde es ein bisschen weird. Ich habe jetzt echt hier nochmal durchgeguckt.
Ja.
Ich sehe
hier,
wirklich nicht so viele andere Leute, die man als sehr endschnell sieht. Also, das werden wieder interessante Sprints.
Mhm.
Und am Ende gewinnt vielleicht sogar wieder ein Total Energies-Fahrer im Sprint irgendwas.
Ja, das kann sein.
Profil.
Ja.
Nachdem wir Startliste jetzt angeschaut haben.
Wir beginnen mit einem Zeitfahren, einem Prolog-Zeitfahren, 12 Kilometer, Brett flach.
Lissabon.
Flacher wird es auch schon fast, also kann es auch schon kaum noch werden.
Außer den Niederlanden.
Außer den Niederlanden, genau.
Obwohl, man muss auch sagen, Lukas, die Skalierung hier ist von 0 bis 400 Meter. die Etappe in den Niederlanden sah genauso aus wie eine Skalierung von 0 bis 10 Metern.
Bei dem Zeitfahren jetzt?
Ja, das Zeitfahren hat 0 bis 400 Meter auf dem Prozent. Also da ist, glaube ich, sogar ein kleiner
Hügel. Aber trotzdem sind wir bei 7 Meter Maximum. Also
nee, davor ist noch ein anderer Hügel. Aber ja, du hast vollkommen recht, es ist sehr flach. Ich glaube, es ist aber...
Es wirkt dann noch ein bisschen flacher.
Es wirkt dann noch ein bisschen flacher, aber es ist schon sehr flach, ja.
Typische Skalierung bei der Vuelta, 0 bis 1000 Meter, jede Etappe.
Jede Etappe.
Brauchen wir gar nicht
nur kleine Hügel drin, ach ja. Turns out, dieser Hügel war doch nicht so klein.
Etappe 2 zum Beispiel.
Andere interessante Sache. Es gibt zwei Zeitfahren. Erste und letzte Etappe. Außer diesen ersten und letzten Etappe, wie viele Etappen glaubst du, haben eine blaue Flachmarkierung als Profilübersicht?
Muss man aufpassen, dass man nicht verarschen lässt von Pro Cycling Stats manchmal, aber ich habe es, glaube ich, auch schon vorhin einmal gesehen.
Es war eine. Es hat eine. Ich glaube. Ja, du hast recht, man kann sich jetzt, man muss auch gucken, dass man sich nicht verarschen lässt, aber die haben halt typisch Welter-mäßig einfach sehr viele Vertical Meters pro Etappe.
Voll, also Etappe 2 ist als hügelig eingestuft, ist sie auch, ich meine, entspannte 2.500 Höhenmeter ist bestimmt nicht flach, wäre aber, je nachdem, jetzt im Finale ist ein Hügel, aber kann auch unter Umständen leichter sein als andere eingeschätzte Etappen. Also kann auch dann halt zum Sprint auskommen, wo wenn das, sag mal, GC-Fahrer oder keiner Interesse hat, groß das Ding auseinanderzunehmen, Finale. Ich hatte mal eine Tour de France, glaube ich, 2000, boah, ich weiß nicht welche, Pro Cycling Stats von einer der Anfang 2000er, da hatte, gab keine flache Etappe. Keine Ahnung, warum auch immer, aber das war jeder als hügelig eingekennzeichnet und das war es halt faktisch nicht.
Also ja,
war
ein bisschen komisch. Ja, eine Tour hat ja eigentlich immer schon wirklich auch flache Etappen. Etappe 4 ist die erste Bergankunft. Das ist schon mal cool. Und danach, also eine Vuelta-Profil durchgehen ist halt echt immer so, die Etappen sehen irgendwie immer anders aus als bei anderen Grand Tours, finde ich.
Ja.
Ich finde, die sehen immer relativ cool aus, also es bietet viel Potenzial, sowas. Und wenn du dieses Profil bei einer anderen Grand Tour reinschmeißen würdest, dann wäre das auch mal, dann wäre das ein ganz anderes Rennen, finde ich.
Da wird es auch ganz anders gefahren werden.
Und das ist auch so ein bisschen das Thema, was wir ja heute auch haben. Diese eine Vuelta unterscheidet sich auch immer noch heute, würde ich sagen, obwohl die Fahrweisen generell anders geworden sind, doch nochmal sehr von einem Giro und von der Tour. Mhm. Und ich glaube, früher war das halt noch viel krasser. Früher war es im Prinzip so, du fährst so Vuelta, fährst irgendeine 190 Kilometer oder 200 Kilometer Etappe und da wird halt sehr lange gechillt. Und bei die flache Etappen, die waren halt wirklich sehr, sehr langsam teilweise.
Ja, definitiv. Und es gibt ja auch eine Untersuchung dazu, die
bringt eine Studie mit.
Praktisch, oder? Die genau das untersucht hat. Also Tour de France versus Vuelta España, which is harder? Vorweg einmal genommen, es geht um die Jahre 97, 99, 2000 und 2001. Mit den untersuchten Fahrern, Lucia hat damals die Studie gemacht und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, ich meine, Lucia war bei Discovery Channel mit Unius Postel mit dabei. Ich glaube, es geht meistens um die Fahrer.
Mhm.
Gut, man muss jetzt aber dazu sagen, das fand ich aber auch sehr interessant, es gibt erstmal prinzipiell, wenn wir das Ganze in Trim Score zum Beispiel klassifizieren, also Trim Score nochmal zur Erinnerung, wir nehmen jetzt mal ein Drei-Zonen-Modell, Zeit in Zone 1 mal Faktor 1, also 100 Minuten bei Zone 1 in 100 Minuten, aber Zeit in Zone 2 mal Faktor 2, also Zeit, und die haben in dem Fall Herzfrequenzzone übrigens genommen, also 100 Minuten bei Zone 2 sind übrigens 200 dann und zusammen hast du quasi dann halt mehr Load bei Zone 200 Minuten als 100 Minuten bei Zone 1.
Ja.
Wenn man das Ganze in Trim Score ausrechnet, für die unterschiedlichen, also für alle Athleten, die gefahren sind, dann im Vergleich Vuelta gegen Tour, dann sieht man übrigens keine Unterschiede, welche Tour oder welche Grand Tour härter ist.
Krass.
Finde ich interessant, aber ich glaube auch deswegen so ein bisschen, weil die Daten ja unter Umständen auch in der Art und Weise auch verfälscht sein könnten. Man muss dazu sagen, das sind die Fahrer, die beides gefahren sind. Die sind Tour und Vuelta gefahren. Das heißt, prinzipiell kann es schon mal sein, dass die Vuelta ein bisschen, schon ein bisschen vorermüdet gefahren sind. Das wiederum bedingt das Pacing, was unterwegs ansetzt. Und wiederum auch vielleicht die Herzfrequenzanpassung, dass du schon hinten raus ein bisschen dieseliger wirst. Man muss also sagen, eigentlich würde sich auch, müssen mal die Zonen anpassen, weil die Herzfrequenzzonen, die vielleicht vorher definiert sind, sind in der dritten Woche nicht mehr so referent wie in der ersten Woche.
Ja. Finde ich eigentlich schon mal spannend, weil das ist auch das Erste, was ich jetzt vermutet hätte, dass sich das so ein bisschen bedingt gegenseitig, wenn du da, wenn du jetzt schaust, du hast Fahrer, die gleich, wie du sagst, gleiche Grand Tour fahren, du hast aber auch irgendwie schon eine Saisonlänge von 8 Monaten zu dem Zeitpunkt, wo du in die Vuelta gehst.
Ja.
Oder nicht 8 Monate, lass es 6 sein, ne?
Ja.
Aber es ist was ganz anderes, als wenn du nach 2 Monaten in der Saison in den Giro gehst oder halt auch in die Tour.
Ja.
Und du hast normal, oder viele haben ja auch einfach schon eine von beiden Grand Tours in den Beinen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist halt schon auch noch so ein Ding, weshalb die Grand Tour per se einfach ein bisschen anders gefahren ist. Das liegt jetzt nicht daran, dass die in Spanien fahren und dass das irgendwie da ein anderes Betriebsklima ist.
Nee, genau.
Das ist halt einfach mal so ein bisschen so auch die allgemeine Stimmung und der Vibe.
Ja.
Es kommen halt auch ein paar Leute dahin, die... Ich finde es immer ganz interessant, es kommen ein paar Leute dahin, die eigentlich sagen so, ja, fahre ich an eine Grand Tour, ich bereite mich schon für nächstes Jahr vor,
ja, genau,
so ein bisschen Load sammeln, ich nehme es einfach mit. Einige, die kommen dahin, die merken so, scheiße, es ist jetzt Mitte August, ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben für nächstes Jahr.
Ja,
ich muss jetzt mal langsam,
ja.
Einige bereiten sich auf eine WM vor.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz besondere Stimmung da in so einer Vuelta. Da hast du einige, die haben schon ein bisschen was gewonnen dieses Jahr, ja. Denken so, ich mache mir jetzt mal noch die Kür. So.
Die sind so ganz entspannt.
Genau, so ein Carapaz denkt sich so, ja gut, ich habe ein gelbes Trikot getragen, ich habe das Bergtrikot gewonnen, ich habe eine Etappe gewonnen, die Tour war eigentlich ein Erfolg.
Ja.
Ich kann jetzt hier noch ein bisschen auf GC fahren, aber alles tranquillo.
Ja. So ganz entspannt auch fahrweise. Und andere, die sind so ein bisschen, okay, die müssen in die Außergruppe vielleicht, die müssen auf sich aufmerksam machen, die denken jeden Tag so, boah, fuck, ich kann nicht im GC vorne reinlanden, ich kann nicht gegen die besten Bergfahrer gestehen, ich muss irgendwie was tun.
Ich muss sichtbar sein,
ja, dann hast du eine sehr offensive Fahrweise, was immer sehr viel Spaß macht. Was ich noch eben sagen wollte hier, ich habe in dem Fall war die Tour damals in den Jahren länger, wir hatten auch damals die langen Etappen gegenüber der Vuelta, aber ich glaube, so ein bisschen ist es ja von Zeit her, ne? Von der Zeit in Minuten.
Ja.
Ich glaube, so ein bisschen ähnlich ist es ja auch noch. Wir haben ja immer in der Vuelta immer so das Ganze so komprimiert, also steilen Anstiegen, aber die sind nicht so ewig lang, die Etappen. Und was wir haben bei der Tour damals, war zumindest ein signifikanter Unterschied in der Zeit in Zone 1 versus Tour gegen Vuelta, also Vuelta, Tour mehr Zeit in Zone 1, lange wurde langsamer gefahren. Ich würde sagen, das hat sich mittlerweile geändert vielleicht. Also,
ja, bei der Tour wird nicht mehr langsam gefahren.
Genau, also da wird nicht so lange langsam gefahren.
Ich glaube, die Vuelta ist noch die große Rundfahrt, die am ehesten mal so einen Tag hat, wo wirklich gechillt wird.
Genau, ne,
wo sich alle so einig sind. Ist natürlich auch immer heiß, muss man auch sagen.
Ja.
Da müsst ihr mal die Statistik angucken, welche Grand Tour eigentlich tendenziell die höchste Durchschnittstemperatur hat.
Mhm.
Da wird die Vuelta wahrscheinlich auch sehr weit vorne sein.
Ja, schätze ich auch.
Was ich nochmal interessant fände, um es sich anzuschauen, wäre so der gesamtkalorische Load von, sagt man kalorischen Load?
Ja,
Kalorienverbrauch der Fahrer über diese Grand Tour verglichen, zum Beispiel mit der Tour de France. Die Fahrer untereinander vergleichen, einfach wie viel Energie haben sie umgesetzt während so einer Grand Tour. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Indikator, es ist sowieso ein interessanter Indikator natürlich, wie das Rennen gefahren ist, aber ich frage mich gerade, wenn du bei Natur setzt du jeden Tag deutlich mehr Energie um, droppt das nach hinten raus runter, weil du einfach nicht mehr so viel Energie umsetzen kannst und kannst du bei einer Vuelta einen Unterschied sehen, vielleicht sogar so in Peak-Kalorien pro Stunde Phasen, also dass es generell ein bisschen easier ist, aber dafür bei den richtig steilen Anstiegen dann auch nochmal mehr.
Ja, das ist interessant. Das ist so ein bisschen dieses Modeling, dieses Model-Fit von GC-Anforderungsprofilen.
Ja.
Und das halt, genau, wenn du das hinkriegst, kannst du auch die GC-Rundfahrten vergleichen, einzelne Fahrer auch besser vielleicht beurteilen.
Ja.
Ich hatte jetzt einen Beitrag dazu gelesen von auch Lanterne Rouge, die die Tage einen Blog-Eintrag geschrieben haben über ihre Adjusted Sea-Level Power, also ihre ASLP, die sie halt da kalkulieren. Weshalb zum Beispiel eine Leistung im Hochgebirge auch mehr gewichtet ist als zum Beispiel in der Ebene. So, also wir haben halt den Anstieg Alpe d'Huez, das ist geil, aber da geht
nicht. Hast du auch bei Source, bei Strava, ne?
Genau.
Adjusted Sea Level Power.
Genau das. Und das ist immer eine gewisse, ein höherer Wert, dann je nachdem, wenn du in der Höhe gefahren bist. Nehmen wir mal Alpe d'Huez zum Beispiel, da geht es nicht ganz so hoch. Ein prestigeträchtiger Anstieg, ja, aber ist nicht zu vergleichen mit denen, die über 2000 Meter gehen.
Ja.
Und in dem Blog-Eintrag schreiben sie auch zu Recht sehr reflektiert, dass es interessant sein könnte, das zu erweitern mit, wie wurde vorher in der Etappe gefahren. Was Lanterne Rouge ja ganz gerne auch mal macht in den Kalkulationen, ist den Energieverbrauch zum Beispiel bis zu einem bestimmten Anstieg in Kilojoule pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du das halt mit berücksichtigt, nach dem Motto, wer ist in der Lage, nach 4 Stunden phasenweise super intensivem energetischen Umsatz, was du gerade sagtest, energetischer Load, dann noch eine Performance zu erbringen in 40 Minuten Time Trial, aber das dann vielleicht noch in der Höhe, also vielleicht eine Sea-Level-Power, die nochmal deutlich höher ist als vielleicht andere Fahrer. Und Das ist interessant, weil wenn man das dann ein gutes Model fit hinbekommt, unabhängig davon, wir reden gar nicht von Windeinflüssen, sondern einfach nur von energetischen Umsatz- und Leistungsfähigkeiten, hast du eine Art Schablone für Fahrer, was du brauchst, um halt einen GC-Fahrer heranzuzüchten und dann vorzubereiten. So, dann weißt du halt genau, okay, X, Y, Z bräuchten wir erst einmal, um mitfahren zu können.
Ja.
Und da kannst du auch die Touren vergleichen.
Ja, finde ich sehr interessant. Ich meine, da dieses Benchmarking ist das ja auch. Und dann musst du halt nur noch rausfinden, wie komme ich denn dahin, genau, dass ein Fahrer oder eine Fahrerin in sowas kann.
Genau.
Das finde ich dann eigentlich sehr spannend. Da kommst du natürlich wieder ins Spiel.
Aber genau, nur Zeit in Zone 1, 2, 3, Herzfrequenz, das ist es halt leider nicht.
Nee, also das Schule ist ein bisschen zu einfach.
Genau, die Schule ist halt auch von 2002, glaube ich, 2003. 2002, genau. Und das dauert, also da gab es diese Information auch noch nicht und mittlerweile wissen wir auch, gehen wir in ganz andere Ansätze. Aber das wäre interessant, genau das mal zu vergleichen und dann herauszufinden, okay, was sind so die Anforderungen wirklich für Fahrer, die vorne reinfahren möchten.
Meinst du, man könnte anhand der Herzfrequenzzonen, die Daten müssen ja irgendwo liegen, herausfinden, wer einen halben Liter Blut mehr bekommen hat zu der Zeit, weil die Herzfrequenz am Ende anders aussieht? Weißt du, du hast irgendwie einen Fahrer, der fährt halt immer, siehst über ein paar Etappen, es ergibt sich ein Bild und auf einmal hast du so eine Anomalie drin, wo du denkst so.
Wir brauchen halt Rohdaten davon, aber ja klar, also ich habe jetzt hier einmal die Interpolation.
Du wirst es nicht sehen jetzt da, genau, aber natürlich, die Rohdaten müssen ja eigentlich in der Studie irgendwo liegen.
Ich habe hier eine Interpolation gerade, Volta und Tour, mit einer, also auf der X-Achse die Anzahl der Etappen, ne, also mit zunehmender X-Achse schreitet die Tour fort und auf der Y-Achse haben wir gerade maximale Herzfrequenz der Fahrer.
Und hast du denn, wenn du einen halben Liter Blut bekommst, was macht das mit dem Puls? Hast du ja tendenziell erstmal grundsätzlich, würde ich sagen, in einem Feld, du fährst da, ja, deine, sagen wir, du fährst wieder 250 Watt wie vorher, hast ja niedrigeren Puls, oder?
Aber genau das und aber durch höheren, wir reden ja von Average Heart Rate und jetzt sind wir bei HR Max. Das heißt, du wärst aber in der Lage, wahrscheinlich die Systeme noch weiter hochzufahren und wärst nicht so abgefiegelt.
Auf eine höhere HR Max.
Genau. Also das,
okay, das heißt, du würdest zwei Sachen sehen. Du würdest eine höhere HR Max sehen
und
du würdest eine niedrigere Durchschnittsfrequenz sehen.
So, das wäre jetzt vereinfacht gesagt, aber es könnte passieren, ja.
Also wenn du die Rohdaten hältst, das war einfach nur so ein Gedanke, der mir kam, warum diese Studie auch ein bisschen
verfälscht
sein kann. Ja,
jetzt gerade wollte ich mir sagen, dass die Fahrer bei Tour zum Beispiel starten mit 182 Average Max bei Etappe 1 noch, also 182er maximale Herzfrequenz im Durchschnitt bei den Fahrern und dann sukzessive pro Etappe
geht's runter.
Sinkt sich das um 0,351 Schlägen, also am Ende kommst du dann eher auf eine 175 raus.
Ja, krass.
Also wirklich ein Drop von 7 Schlägen dann in der maximalen Herzfrequenz. Wie gesagt, ich habe jetzt nur Linie. Wenn ich einzelne Fahrer hätte, Average und halt Max, das ist ja die Heart Rate.
Schreib mal dahin.
Hallo, gibt's noch die Daten, bitte?
Gibt's noch diese Rohdaten zufällig irgendwo?
Wenn Inigo Samilan Studien veröffentlicht, dann hat er mal diese Datenbank, da kannst du mal eine extra Datei runterladen, dann kriegst du die ganze Excel der Rohdaten. Das ist geil.
Nicht schlecht.
Sag ich mal, aber ja, hier ist es schwierig.
Aber das ist ja der Scharlatan jetzt.
Das ist jetzt der Scharlatan, ja.
Hab noch eine Frage zur Vuelta. Haben wir Daten dazu, was mich auch interessieren würde, ist die weniger spritzig? Wird die weniger spritzig gefahren? Ich meine, die Anstiege sind ein bisschen steiler. Das heißt, tendenziell kommt, also musst du diese Qualifikation ja auch viel mitbringen. Kurze, steile Rampen. Du hast ja immer wieder diese Etappen, die Roglic dann gewinnt. Am Ende geht es so einen Kilometer berghoch. Und dann, aber sehen wir vielleicht da auch auf diesen kurzen Phasen andere VRM-Werte? Sehen wir...
Das können wir in 3 Wochen vielleicht beantworten. Also diese Studie kann es auf jeden Fall nicht beantworten. Das reicht dir?
Nee, die Studie meinte ich jetzt auch nicht. Ich dachte, du hast vielleicht noch irgendwo anders Daten dazu oder sowas gefunden.
Aber ich kann hier natürlich sagen, dass es keinen Unterschied zwischen Tour und Vuelta gibt, was jetzt bei dem Fall die Herzfrequenz Zone 3 zum Beispiel ist. Also da sehen wir, es gibt jetzt keine Art...
Ist jetzt aber auch nicht so krass...
treffsicher. Genau. Das ist super schwierig gerade. Und auch, ich sag mal so, die Herzfrequenz Max-Werte werden genauso droppen bei der Vuelta-Fahrer wie bei der Tour-Fahrern. Aber genau, wir könnten mal anschauen, was würde es denn, oder anders, ab welcher Mindest-VRM an entscheidenden Anstiegen schaffe ich es denn sogar eine Etappe zu gewinnen und ist das überhaupt vergleichbar zu Tour-Etappen?
Ja.
Wie wir schon sagten, dass wir eigentlich mittlerweile, was die Tour anbetrifft, dieses Jahr, also selbst GC-Top-10-Fahrer würden die 2018-Fahrer richtig in Bedrängnis bringen. Also das ist eine ganz andere Tour de France Bergauf-Geschwindigkeit als auch vor 6 Jahren.
Interessant ist dann halt auch, ne, vielleicht, das muss man dann auch, wenn wir das Thema Hitze ja hatten, auch bedenken, ich meine, die Tour ist auch heiß oftmals, aber wenn wir jetzt nochmal die Hitzedaten hätten, könnte man auch sagen, gut, du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit bei einer Vuelta so krass krasse Leistung zu bringen. Ja. Das heißt, du vergleichst auch da bei deinen Pulswerten, ist natürlich auch was.
Klar.
Dehydration in
Ja, vor allem 2002 oder 2001, ja, wo wir noch davon sprechen, dass Kohlenhydrataufnahme vielleicht von 40 Gramm da die Stunde war.
Natürlich. Maximum.
Genau, da würde ich auch viel Zeit in Zone 1 nur verbringen wollen. Genau,
weil du immer nicht mehr da rauskommst aus der Zone 1. Du lebst in Zone 1 dann irgendwann. Aber ja, so auch interessant bei der Vuelta dann natürlich auch immer, wie viel geht das eigentlich da in die Höhe, weil einfach du hast die Sierra Nevada als Möglichkeit, wenn die Vuelta da aber nicht vorbeikommt, dann musst du schon in den Pyrenäen so richtig hoch, aber die Gebirge und die Möglichkeiten, so über 2000 Meter zu fahren, sind, glaube ich, es ist Halbwissen, aber ich glaube, es sind weniger, als wenn du zum Beispiel die Tour de France fährst.
Klar, begrenzter, absolut. Also die Bergankünfte, die wir haben, sind auf 1,5, 1,49. Da sehen wir jetzt nicht so viel 2000 Meter dieses Jahr, definitiv.
Ja, und deswegen eigentlich schon richtig, dass Valverde immer da gefahren ist. Der scheint ja immer ein Problem mit der Höhe gehabt zu haben.
Lagos de Covadonga, 1000 Meter. Also wirklich von 160 Meter auf 1000 Meter. Ist ein richtiges fieses Brett. Das sind 12 Kilometer mit 7%. Aber du fährst auch nur auf 1000 Meter. Kannst auch in Schwarzwald fahren.
Ja, locker, genau.
1800 bei Grande Ciutu Negro.
Ja, das wird dann aber immer noch nicht so richtig kritisch. Nee, also,
macht keinen Unterschied.
Also, du müsstest theoretisch, ja klar, du machst ein Höhentrainingslager aus anderen Gründen auch, aber du musst für die Höhenadaption, musst du da jetzt nicht vorher
ins Höhentrainingslager. Das ist wirklich interessant, du musst nicht aus der Höhe ins Rennen reingehen. Also gut, auch das hat wieder andere Einflussfaktoren, aber es gibt ja Fahrer oder Teams, die bewusst Höhentraining einsetzen und dann kommst du mit der Höhenadaptation an der Höhe quasi zurück in die Ebene und fährst dann das Rennen, was vielleicht dann in die Höhe geht. Thema, keine Ahnung, vielleicht eine kurze Rundfahrt, eine Woche und die letzten Etappen sind dann irgendwie in der Höhe. Da kommst du quasi aus der Höhe in die Rundfahrt rein. Jetzt kannst du auch den Ansatz fahren, okay, wir machen das Höhentraining, aber halt eine gewisse Zeit vor der Rundfahrt und können dann halt, wenn wir wieder zurück auf normale Ebene kommen, uns anpassen an die Trainingsbelastung und dann gehen wir mit dem Rennen erst in die Höhe. Das heißt, du musst nicht aus der Höhe ins Radrennen gehen.
Auch interessant. Und die Vuelta endet dann am Ende mit einem Zeitfahren nochmal, haben wir eben schon gesagt, 24,6 Kilometer. Madrid nach Madrid. Und noch eine Besonderheit, eine Etappe startet irgendwo in einem Supermarkt, ne? Hast du es gesehen?
Jetzt habe ich nicht gesehen.
In einem Carrefour? In einem Sponsor?
Doch. Schön, das habe ich gelesen. Doch,
stimmt. Und irgendwann räumen die den Supermarkt aus und dann brettern die durch die Obst- und Gemüseabteilung.
Stark.
Da gibt es
den Müsli-Sprint.
Die Vuelta hat schon manchmal so richtig witzige Starts.
Ich hatte gerade eine Etappe gesehen, wo du, ich weiß gar nicht, ich habe gerade weggeklickt wieder, einen Rundkurs dreimal fährst und dann geht es erst aus dem Rundkurs raus. Also Rundkurs mit so einem Anstieg, fährst du dreimal drüber und dann geht es halt von dem Rundkurs runter. Was ich auch wieder cool finde für die Zuschauer. Das ist immer ganz nice.
Genau, Transfers können wir jetzt gar nicht so viel sagen, wie groß da die Transfers sind, aber ich meine, dass die bei der Vuelta manchmal sehr, sehr räudig sind. Ich sehe jetzt auf der Karte auch schon einen, der ist einmal quer ich weiß gar nicht, ob das Portugal ist, Nordportugal, aber einmal quer durch diese Iberische Halbinsel.
Das ist wild,
Das sieht so aus, als würde da auch geflogen werden, zumindest hoffe ich das.
Ja, das hoffe ich aber für alle.
Weil sonst wird der Roadtrip ziemlich lang. Aber ja, da muss man halt immer auch sagen, die Transfers bei der Vuelta sind manchmal sehr lang, aber dann hast du auch wieder so eine sehr kompakte Phase da oben im Norden
der Spanien. Ich häufig immer ganz am Ende so einen Transfer nach Madrid, weil irgendwie drumherum will man nicht fahren und dann kommt man einfach rein nach Madrid. Genau.
Das ist soweit erstmal der Ausblick auf die Vuelta, hat sich jetzt ein bisschen mehr auf die Fahrer auch bezogen. Ich habe irgendwie richtig Bock auf diese Grand Tour, ich weiß gar nicht warum, aber hier irgendwie, ich finde das Ding
ist... Du wirst nicht satt, ich finde es gut.
Das Ding ist offen.
Ja, vielleicht ist das auch das Interessante daran, weil sonst, ich weiß nicht, wie ihr es da draußen empfindet, Vuelta läuft immer so ein bisschen mit und so richtig drauf fokussieren tut man sich dann nicht. Vielleicht, Giro ist immer so der Auftakt, dann freut man sich auf die Tour, Tour ist so das Highlight des Jahres und dann ist so irgendwie Vuelta der kleine Bruder, mit dem man nicht spielen möchte.
Hast du den gehabt?
Nein. Aber dann
interessanter Vergleich. Mit dem kleinen Bruder vom letzten Jahr würde ich nicht spielen wollen, weil die Vuelta war langweilig.
Das stimmt. Und dann hast du am Ende halt die Vuelta, die hinten draufgesetzt wird. Deswegen hoffe ich mal auf eine sehr spannende Rundfahrt und vielleicht auch irgendwie etwas, was, gebe ich zu, mich auch ein bisschen mehr catcht.
Ja.
Sonst lasse ich auch ein bisschen davon mal.
Neben der Vuelta noch einen Ankündigung. Vuelta beginnt am 17. Das ist der Samstag, wenn die Folge hier rauskommt. Am 18. beginnt die Tour de l'Avenir, also ein Nachwuchs Tour de France. Ich hoffe auch, dass man die irgendwie im TV sehen kann.
Ja, das ist
auch immer ein geiles Rennen.
Ja.
Sind ein paar Fahrer dabei, die jetzt auch schon in der World Tour sind. Weiß man nicht, was man davon halten soll. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr die Debatte.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und ich glaube, da wird man nicht enttäuscht. Die Rennen werden offensiv gefahren und man sieht da schon wieder so den den nächsten Top-Fahrer.
Isaac del Toro.
Ja, der heißt in diesem Jahr Jano wieder, würde ich behaupten.
Ah, okay.
Aus Belgien. Ansage, ja.
Und dann haue ich noch einen raus, einen Tag später, das ist der Montag, gibt es abends um 19 Uhr von Science Live-Webinar zu deinen letzten Fragen für deinen großen Ötztaler Radmarathon. Alle Infos dazu findest du hier in der Beschreibung des Podcasts. Wir haben den Zoom-Link einmal eingefügt. Keine Ahnung, wie viele Interessen da sind. Wir können, glaube ich, nur 100 aufnehmen, aber ich denke, gibt 100 Gas. Sollten wir. Seid pünktlich da, genau. Und genau, es geht darum, dass wir so ein bisschen, ich sag mal, Racing-Strategien durchgehen. Wie kann man das angehen? Was sind so die typischen prozentualen Schwellenwerte, die man vielleicht an den Anstiegen fahren kann? Wann sollte man sich wie verpflegen? Wie könnte eine risikoreiche oder eine konservative Pacing- und auch Nutrition-Strategie aussehen? Und wenn ihr Fragen habt, dann schießt sie einfach in den Chat rein. Das Ganze moderieren wir nochmal durch. Und ich glaube, dann können wir euch ein bisschen da an der Stelle supporten. Auch wenn wir nicht live vor Ort sind.
Genau. Und dann war es das, glaube ich, auch schon mit der Folge.
Yes.
Tipptopp. Wir haben 2 Grand Tours abgearbeitet. Nächste Woche könnte eng werden. Da bin ich im Urlaub, aber wir gucken mal, wie wir die Folge hinbekommen. Aber dann sprechen wir da einfach nochmal über die letzten Etappen der Tour de France FAM. Und die ersten Etappen der Vuelta. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.